Kali nicht. Kalispera. Kalispera. Guten Abend. Schon die Olympiade in Athen ist, müssen wir uns auch griechisch hier jetzt. Ja. Langsam so ein bisschen wieder abgekühlt. Draußen. Wir haben, der Günther hat mir, wir hatten so mal vor 2 Monaten, hat der Günther so angedeutet, dass, ob ich denn mal einspringen könnte in dieser Zeit, wenn er nicht da ist. Und dann habe ich ihm gesagt, klar, gar kein Thema, sag mir bloß Bescheid und dann machen wir das. Am Freitag hat er mich dann nochmal drauf angesprochen. Ich sollte doch, wenn möglich, vielleicht wäre es gut, jetzt kommenden Dienstag. Ja, und dann habe ich zuallererst gedacht, oh, weißt du was, da mache ich die Predigt, die ich letzte Woche Sonntag bei uns gemacht habe in Heidelberg. Aber einfach, wo ich länger drüber gebetet habe, hatte ich nicht wirklich so einen Frieden drüber. Und ich will mir heute Abend ein Thema anschauen, was ich glaube, sehr wichtig ist. Für einige von uns vielleicht persönlich, dass es uns persönlich angeht. Für andere von uns vielleicht eher, dass wir mit dem, was wir rausziehen können heute Abend, anderen dienen können, anderen helfen können. Wo ihr da steht, das findet ihr selber raus. Das denke ich. Man sieht so oft, traurigerweise so oft, wenn man rumguckt bei den Christen. Die sind oft, man erkennt Christen oft daran, dass die längsten Gesichter haben. Und echt am traurigsten aussehen und am unglücklichsten so ihre Arbeit machen und alles tun, wie sie leben. Ich denke, da gibt es so viele, die auch viele Christen, die auch mit Depressionen kämpfen, verschiedene Art und Weisen, ob jetzt wirklich tiefe oder einfach dauernd irgendwie niedergeschlagen sind. Ich werde heute ein paar Mal das Wort Depression nutzen. Ich denke, es gibt verschiedene Formen und verschiedene Grade von Depressionen. Da will ich mich gar nicht zu sehr drin einverfangen und Wenn ich von Depressionen rede, drücke es einfach mal aus von einer Art Niedergeschlagenheit. Es gibt Depressionen, die sind körperlich bedingt oder chemisch bedingt. Viele Depressionen sind geistlich bedingt. Aber ich denke, da müssen wir gar nicht so tief reingehen. Aber ich habe vor kurzem, mit meiner Frau bin ich gerade ein Buch am Lesen, was wir vor kurzem in die Hand gekriegt haben. Hat eine Menge Seiten, 300 Seiten. Gibt es auch in Deutsch, allerdings total vergriffen nach der 3. Auflage. Jetzt sind wir gerade dran, versuche ich gerade entweder das nochmal auflegen zu lassen von denen, die das schon mal gemacht haben, oder das über Calvary Books zu machen. Der englische Titel heißt Spiritual Depression, geistliche Depression. Leider ist der Titel ein bisschen irreführend, aber grundsätzlich geht es in diesem Buch drum, warum haben so viele Christen oder repräsentieren so viele Christen nicht dieses siegreiche Leben, wie wir im Alten Testament und im Neuen Testament immer wieder sehen. Warum findet das nicht statt? Warum laufen wir rum oder so viele Christen, nicht natürlich keiner hier, aber so viele Christen rum mit so langen Gesichtern oder kämpfen so oft mit verschiedenen Arten von Depressionen, was steckt dahinter? Und Martin Lloyd-Jones, Doktor, auch der, ich glaube Psychologie auch, hat sich da die Bibel genommen und einfach angeguckt, was sagt die Bibel darüber zu dem Thema, und versucht herauszufinden, die Ursachen und Gründe. Und ich will heute Abend, die Hauptgedanken von heute Abend sind aus diesem ersten Kapitel von dem Buch. Ich will euch einfach noch heiß machen, dass ihr dann, wenn das Buch da ist, das auch dann holt. Aber ich denke, das ist so eine grundlegende Sache, die auch so wichtig ist, entweder für uns persönlich oder für andere, mit denen wir umgehen. Ich denke, da gibt es ein paar Punkte, die können wir alle anwenden, manche weniger für andere, aber das lasst euch das einfach zeigen von ihm. Lass uns einfach Psalm 42 nehmen wir als Grundlage. Eigentlich Psalm 42 und 43, weil es sieht sehr danach aus, dass die beiden Psalmen eigentlich zusammengehören. 42 und 43. Ich lese die jetzt einfach mal komplett vor und dann werden wir aus Blick von diesem Thema, von diesem Hintergrund uns diese Psalmen anschauen und einfach sehen, ob wir da was rausziehen können und was wir rausziehen können. Psalm 42 und 43, ich lese einfach durch. Dem Chorleiter, ein Maskil, von den Söhnen Korachs. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog, in der Schar sie führte zum Hause Gottes, mit Klang und Jubel des Dankes, ein feierlicher Aufzug. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Mein Gott, aufgelöst in mir ist meine Seele. Darum denke ich an dich aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misa. Urflut ruft der Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit mit den gnadenlosen Nationen. Vom Mann des Betrugs und des Unrechts errette mich. Denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verworfen? Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude und werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Herr auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und mein Gott. Vater, wir wollen dich echt nochmal bitten, dass du uns dein Wort öffnest. Herr, dass du zu diesem Thema echt, Herr, deine Gedanken gibst. Herr, dass du uns aus deinem Wort deine Weisheit aufschließt. Herr, dass heute Abend du durch deinen Geist Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis sprechen kannst. Herr, Worte der Überführung, Worte der Ermutigung. Herr, rede du. Ich bitte dich, Herr, wir bitten dich, Herr, dass du redest zu uns. Herr, wir haben dich lieb. Amen. Wenn wir uns diesen Psalm anschauen, aus der Perspektive, worüber ich die Einladung, wovon ich gesprochen habe, von die Niedergeschlagenheit oder Depression von Christen, können wir eine Menge herausfinden, was dieses Thema, was wir vielleicht zu diesem Thema verstehen können, was vielleicht das Problem ist, was vielleicht die Ursache ist. Oder wir können das vielleicht auch anwenden. Gewisse Dinge sind sehr praktisch hier drin. Aber bevor wir jetzt weiter reingehen, müssen wir eine Sache ganz wichtig vorhin feststellen. Und das ist so der erste Punkt, den ich drüber setzen will, bevor wir weitergehen. Wir müssen bei den Psalmen. Die Psalmen sind, die haben etwas ganz Besonderes. Ja, wir wissen, die sind sehr schön, manche sind sehr hart, manche sind sehr bildreich. Aber sie haben eine Sache, haben sie alle gemeinsam, sie sind alle ehrlich. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, besonders wenn wir an dieses Thema rangehen. In Seelsorge stelle ich sehr oft fest, dass man Menschen absolut nicht helfen kann, wenn sie nicht ehrlich sind. Mit sich selber, mit anderen Menschen, mit Gott. Wenn diese grundsätzliche Ehrlichkeit nicht besteht, dann ist es sinnlos. Dann ist es am allerbesten sehr schnell, diese Sitzung abzubrechen und zu sagen, Mensch, das war sehr schön, aber ich glaube, du bist nicht ganz ehrlich. Bete nochmal drüber und dann können wir uns vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen nochmal treffen. Aber wenn die Ehrlichkeit nicht da ist, dir selbst auch gegenüber nicht, dann bringt das nichts. Wir hatten gerade, Melanie und ich hatten gerade eine ähnliche Situation in Seelsorge. Und es ging um ein Paar und die haben wirklich alles gemacht, so wie sie es wollten. Alles gemacht, wie sie es wollten. Und wenn wir dann ein paar Punkte hatten, die vielleicht, wo sie dran zu denken hatten, da war das, ja, kein Problem, haben wir alle dran gedacht, haben wir alles eingerechnet, alles. Haben dann schlussendlich auch ihr Ding durchgezogen, aber es war alles, was sie uns vorher erzählt hatten, das war alles nicht so ganz richtig, war alles nur so halb. Und auch diese ganze Sache, die sie jetzt eingegangen sind, das war alles so ein bisschen halb und das ist so ein bisschen schade. Sie haben jetzt geheiratet, sehr schnell, sehr plötzlich. Und das war aber alles, ohne dass diese grundsätzliche Ehrlichkeit bestand. Und bei den Psalmen, wenn wir die Psalmen lesen, steht das in jedem Psalm ist absolut ehrlich. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges in diesem Thema von Depression oder Niedergeschlagenheit. Überhaupt, um das zu begreifen, das Problem zu begreifen und damit umzugehen zu können, ohne Ehrlichkeit kommen wir nicht weiter. Und dann fängt, wenn wir jetzt den Psalm angucken, fängt David an mit einem weiteren Grundsatz, der damit zu tun hat, wie Gott uns geschaffen hat. Er fängt an und sagt, wie eine Hirschkuh lechzt nach frischen Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. In Epheser 1, Verse 3 bis 6, speziell geht es um Vers 6, ich lese die einfach mal vor, die Verse. Da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jeder geistlichen Segnung gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären vor ihm. Und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn selbst. Oder für ihn selbst. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und jetzt kommt der Grund, warum wir vorherbestimmt sind durch Jesus Christus. Jetzt kommt der Grund, warum Jesus gestorben ist für uns. Natürlich, um uns Leben zu geben, aber noch viel mehr. Was für ein Leben will er uns geben? Und was ist der Sinn dieses Lebens? Und das sagt Vers 6 von Epheser, Kapitel 1. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit welcher er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Ihr habt das mit Sicherheit schon alle gehört. Aber Gott hat uns geschaffen, damit wir Gott die Ehre geben. Gott hat jeden Menschen geschaffen, mit dem Sinn, Gott die Ehre zu geben. Jeder Mensch ist dafür geschaffen worden. Das ist ein Grundsatz. Und das ist wie wenn ein Klavier ist dafür. Das Ding, besonders ein Klavinova Yamaha, hat einen sehr wunderbaren Sound. Ihr habt gar keine Ahnung, wie toll euer Sound hier ist und wie schön sich dieses Klavier, obwohl es elektronisch ist, sich anhört im Vergleich zu vielen anderen. Jedenfalls, das Ding ist dafür geschaffen, dass darauf Musik gemacht wird. Das ist nicht dafür geschaffen, Gewichtheben mitzumachen. Das ist, glaube ich, mal gemacht worden, deshalb ist die Macke da vorne drin. Aber der Sinn von dem Klavier ist, dass Musik drauf gemacht wird. Und das ist sehr wichtig, dafür ist es gemacht. Es verliert seinen Sinn und es verliert seinen ganzen Inhalt. Und wenn das Klavier Gefühle hätte und wir würden dauernd nur das bei uns im Wohnzimmer stehen haben oder im, im Keller und immer nur Gewichtheben machen würde und das Klavier wäre eine Person und würde sprechen, würde sagen, langsam, das ist eine Sinnverfehlung. Du musst mich aufstellen und musst auf mir spielen. Ich will Musik machen. Ich will nicht, dass du deine Muskeln damit trainierst. Aber genau Gott hat uns geschaffen, um ihm die Ehre zu geben. Den Vers, den ich gelesen habe, war nur ein Beispiel. Viele von euch haben viele Bibeln mit Kreuzverweise. Guckt ruhig mal zu Hause nach. Viele, viele Kreuzverweise. Und viele Verse reden davon, dass wir geschaffen worden sind, um Gott die Ehre zu geben. Das ist, warum wir hier sind. Das ist, warum Gott Menschen geschaffen hat. Um Gott die Ehre zu geben. Und sehr, sehr oft ist das ein Grundproblem in unserer Christenheit. Mit den Christen, mit den langen Gesichtern. Was ist denn mein Sinn? Wofür bin ich denn da? Weil wenn ich den Sinn verfehle, dann werde ich irgendwann, weiß nicht, ich will jetzt einfach mal depressiv sagen, oder ich weiß nicht, was ist denn jetzt wirklich der Sinn? Der Psalmschreiber ist hier an einem Punkt, wo er schon verstanden hat, dass sein Wesen dafür geschaffen ist, Gott die Ehre zu geben. Wir haben gerade beide Psalmen gelesen. Und er schreibt davon, Herr, führe meinen Rechtsstreit mit den gnadenlosen Nationen, vom Mann des Betrugs und des Unrechts errette mich. Psalm Vers 1 von 43. Oder meine Seele stöhnt in mir, die ist verzagt. Hört sich das an wie jemand, der sich so fühlt, Gott die Ehre zu geben? Hört sich das an wie jemand, der sagt, jawohl, und jetzt werde ich anbeten, weil ich mich so fühle und jetzt will ich. Er schreibt zwar, er fängt direkt am Anfang damit an und sagt, meine Seele lechzt nach dir oder dürstet nach dir, dem lebendigen Gott. Obwohl seine Situation ja scheinbar ganz andere ist. Vers 11, wie Mord in meinen Gebeinen höhnen mich meine Bedränger, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Wenn mir jemand den ganzen Tag sagt und sich anfühlt, ich weiß nicht genau, was das hier für eine Sprache ist, aber da habe ich mich jetzt nicht länger mit befasst, aber wie Mord in meinen Gebeinen, das hört sich ja ziemlich grauselig an. Aber wenn jemand so zu mir ist und die ganze Zeit sagt, sag mal, wo ist denn dein Gott? Wo ist denn überhaupt deine Hilfe? Fühlen wir uns dann nach Anbetung? Fühlen wir uns dann zu sagen, Gott, nach dir lechzt meine Seele? Überhaupt gar nicht. Aber, und das ist der Grundsatz, ich spreche jetzt gerade erst über ein paar Grundsätze, wir werden später noch auf ein paar Einzelheiten darauf zu sprechen kommen, dass Gott hat uns verschieden geschaffen. Aber wir haben Grundsätze, die grundsätzlich stehen in diesem Bereich von Depression oder von einfach Zerschlagenheit, Zerbrochenheit, wenn jemand wirklich einfach am Ende ist. Und es gibt grundsätzliche Sachen davon. Und eine ganz wichtige Sache ist, dass sehr oft einfach eine Zielverfehlung da ist, eine Sinnverfehlung, dass jemand nicht Gott anbetet. Und der Psalmschreiber, der hier in dieser furchtbaren Situation ist, in der er sich befindet, geht her und das Erste, was er tut, er sagt, ich fühle mich nicht so und meine Situation sieht definitiv anders aus, aber ich sage, meine Seele lechzt nach dir. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich. Obwohl alle Leute um mich herum sagen, wo ist denn dein Gott? Aber er sagt, Gott, ich brauche dich. Und ich will, er befiehlt mehr oder minder, kommen wir später noch mehr im Einzelheit zu sprechen, aber er befiehlt mehr oder minder, er sagt, Seele, du dürstest jetzt nach Gott, weil das ist dein Problem. Nichts anders. In der Welt ist es so oft so, oder auch nicht nur in der Welt, komm, lass uns einfach mal in der Gemeinde sein heutzutage. Was wird heute alles angeboten, damit es dir besser geht? Wie viel Freizeiten sind nur darauf ausgerichtet, damit es Christen endlich besser geht? Wie viel Therapien, christliche Therapien, gibt es, damit wir uns wieder besser fühlen? Und wie viel wird uns angeboten? Und sehr oft fehlt einfach dieser Teil, dieses, hey, langsam, du hast ein Grundproblem. Und dein Grundproblem und das, was Gott in uns hineingesetzt hat, ist, dass wir Gott anbeten sollen. Und wenn du das nicht tust, dann entsteht bei dir ein Problem. Dann entsteht eine Lücke bei dir, die einfach ein Hohlraum erzeugt, der jetzt in deinem Fall Depression gibt. Wenn unser Leben nicht darauf ausgerichtet ist, Gott Anbetung, Gott anzubeten, Gott die Ehre zu geben. Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wie oft gehen wir überall anders hin, um Hilfe zu kriegen? Und wenn es der Freund ist oder die Freundin oder die liebe Gebetsschwester, die wir zuerst anrufen, wenn irgendein Problem ist, anstatt zuerst zu Gott zu rennen, anstatt zuerst zu ihm zu gehen und zu sagen, Herr, und ich will zuerst zu dir kommen, ich will zuerst sagen, dass ich mich nach dir sehne. Ich verstehe diese Situation nicht. Der Psalmschreiber schreibt an keiner Stelle, dass er diese Situation versteht oder dass die Situation erledigt ist. Aber er fängt an zu sagen, meine Seele lechzt eigentlich nach dir. Er hat das Grundproblem erkannt. Und oft ist es so, dass in der Seelsorge, wenn wir Seelsorger sind, wenn wir die sind, die Gott an die Seite von anderen gestellt hat, dass wir sehr oft Leute dahin führen müssen und zu sagen müssen, weißt du was, du brauchst wirklich Gott. Du musst verstehen, in allem brauchst du Gott. Du musst zuerst zu ihm gehen. Du brauchst keinen anderen Mann dazwischen oder keine Person dazwischen oder keinen Pastor oder keinen Seelsorger oder keine Veranstaltung oder Gemeinde. Du brauchst eine direkte, intime Beziehung zu Gott. Und das ist das, was der Psalmschreiber hier ausdrückt. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Und es ist eine persönliche Sache, von der er hier redet. Es mag vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber langsam, ich fühle mich ja nicht immer so, als ob ich Gott die Ehre geben will. Und der Psalmschreiber, es ist mehr oder minder eine Entscheidung, die er getroffen hat, indem er diesen Psalm so schreibt, indem er diesen Psalm so anfängt. Er hat die Entscheidung getroffen und hat gesagt, mein Problem ist, dass meine Seele nach Gott dürstet und das muss gefüllt werden. Und ich will mich. Und dann schreibt er weiter, Vers 3, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Er sehnt sich vielleicht nicht von seinen Gefühlen danach, Gott anzubeten. Seine ganze Situation sieht ja anders aus. Und unsere Gefühle sind abhängig von unseren Situationen. Aber er sagt, ich brauche Gott. Ich brauche Gott alleine. Und das ist eins der wichtigsten Dinge in Bezug auf Depressionen, in Bezug auf Niedergeschlagenheit oder wie auch immer wir das bei Christen, wenn Christen woanders hinlaufen als zu Gott. Wenn wir woanders hingehen als alleine zu Gott und alleine zu seinem Wort. Das ist so was Grundlegendes. Alle möglichen Gedankengüter, alle möglichen Ideen, alles wird uns angeboten heutzutage, auch von den Gemeinden immer mehr. Aber das, was wir brauchen, ist Gott allein, weil das ist das, wo unsere Seele nachdürstet. Vor ihm zu sein, bei ihm zu sein, ihn anzubeten. Wir müssen auch feststellen, dass wenn ein Christ rumläuft und so miesepeterig aussieht, habt ihr den Begriff hier überhaupt? Miesepeterig. Ich dachte, vielleicht ist er nur aus dem Siegerland, keine Ahnung. Was sind wir für ein Zeugnis? Und was sind Christen für ein Zeugnis? Ja. Und die Welt mittlerweile, die denkt so, hey, wenn ich Christ werde, dann muss ich ja rumlaufen wie der. Jeden Sonntag in die Kirche gehen. Aber das ist nicht mal das Problem, guck dir die mal an. Ein depressiver Christ, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ist uns das bewusst? Ein depressiver Christ ist ein Widerspruch in sich selbst. Menschen sind für alles Mögliche begeistert. Ja, die Olympiade scheinbar nicht so, da sind die Ränge alle leer. Außer wenn die Basketball spielen, dann sind sie alle voll. Aber und Fußball und Wasserball und überall, wo lang die Griechen noch bei sind, da gehen sie auch hin. Da sind sie für begeistert. Und für Fußball, was waren wir begeistert für Fußball? Sogar wir Männer, die wir eigentlich Fußball spielen, haben an dem Abend, Sonntagabend, da ganz früh Schluss gemacht, damit wir alle das Endspiel sehen konnten. Wir sind begeistert für so viel. Menschen sind begeistert für so viel und legen so viel Begeisterung und haben so viel Begeisterung für so viele Dinge. Aber wir haben die beste Botschaft. Wir haben die Wahrheit. Wir haben die Wahrheit. Die absolute Wahrheit. Letztens habe ich darüber nachgedacht. Ich überlege mal. Wir haben jetzt die EM gehabt, die Europa-Fußballmeisterschaft. Jetzt haben wir die Olympiade. In 2 Jahren ist die Weltmeisterschaft. Erinnert sich dann irgendjemand noch dran, wer gewonnen hat bei der Europameisterschaft? Vielleicht schon, wer gewonnen hat, aber wer Zweiter geworden ist? Nee. Also ich wüsste jetzt nicht mehr, wer bei der Weltmeisterschaft vor 4 Jahren, oder Europameisterschaft vor 4 Jahren, Zweiter geworden ist. Oder, aber wir waren trotzdem alle so begeistert. Jeder ist so begeistert von irgendwas. Ich weiß jetzt zitiere ich gerade ganz viel Sport. Aber wir haben was Wahrheit ist, was wirkliche, echte Hoffnung ist und was bleibt. Was nicht nur 2 Jahre ist oder 4 Jahre ist und dann geht der Pokal an das nächste Land. Sondern wir haben was bleibt, was echt ist und was noch viel, viel weiter geht. Weil es einfach verändert. Es gibt nichts auf der ganzen Welt, was so revolutionär ist. Nichts, was solche Wunder bewirkt, wie Gottes Wort und der Heilige Geist. Ist euch das bewusst? Wenn Christus sagt, ihr werdet noch viel größere Wunder tun, als die ich getan habe, meint er dann, dass wir 100 Leute dann aus den Toten auferwecken, statt nur einen, wie Jesus gemacht hat? Nein. Dass wir erstens Menschen aus der Hölle in den Himmel retten können, indem wir ihnen diese Botschaft bringen, und dadurch dann eine Veränderung entsteht in den Menschen, die ist nicht möglich anders. Ist uns das bewusst? Keine Veränderung von Menschen, die so radikal ist, findet man irgendwo anders, als wenn jemand Christ geworden ist. Man kann gucken, wo man will, ob jemand Buddhist wird oder was weiß ich, Mohammedaner oder was weiß ich. Oder geht nach anonymen Alkoholikern, nichts bewirkt solch eine Veränderung wie das Wort Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Nichts, gar nichts. Und wir in Calvary Chapel, hey, wir haben wahrscheinlich die besten Zeugnisse unserer Zeit, wenn wir uns das Harvest-Buch mal durchlesen. Aber was ist mit diesem tiefen Frieden oder mit dieser tiefen Freude, die wir im Neuen und im Alten Testament sehen, die uns versprochen wird, die Männer und Frauen der Bibel haben irgendwie. Ja, denen geht es nicht immer gut, darum geht es nicht. Aber die haben einen tiefen Frieden. Die haben eine Freude. Warum haben wir so oft das nicht? Warum ist das nicht sichtbar bei uns? Warum kämpfen so viele Menschen mit Depressionen verschiedenster Art? Okay, das Erste, was wir gesehen hatten, war Zweckverfehlung. Zweckverfehlung. Dass Gott nicht angebetet wird. Dass Menschen Gott nicht anbeten. Und dass einfach diese Zweckverfehlung, ein Void, ist im Englischen, eine Leere, entstehen lässt, die mit irgendwas anderem aufgefüllt wird. Und wenn sie nicht aufgefüllt wird, dann gibt das eine Leere. Und dann sieht man die. Ich will jetzt, um an dieses Thema geistliche Depression ranzugehen, will ich so ein bisschen systematisch durchgehen und will anhand dieses Psalms einen Zustand erstellen, der kann verschieden sein, aber den Zustand, den wir hier im Psalm haben, von dem Psalmschreiber. Ich will erst den Zustand angucken und dann will ich diesen Zustand analysieren. Also was ruft diesen Zustand hervor oder Gründe für den Zustand? Und dann, wenn wir zeitlich hinkommen, natürlich auch die Lösung. Aber ich denke schon, das schaffen wir. Der Zustand. Offensichtlich ist unser Psalmschreiber sehr niedergeschlagen. Er ist sehr fertig. In Vers 12 sagt er, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meines Gottes. Er spricht ja am Ende von meinem Angesicht, also von seinem eigenen Angesicht. Dasselbe auch nochmal in Vers 5 von Psalm 43. Er sagt, das Heil meines Angesichts. Wir können daraus lesen, dass sein Angesicht Heil braucht. Und das ist eine ganz natürliche Sache. Wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir fertig sind, wenn wir mit Depressionen kämpfen, hey, dann ist unser Gesicht zeigt das. Unser Gesicht ist dann können wir es irgendwann nicht mehr verstecken. Dann erkennen wir das voneinander. Ich hatte vor einem Monat hatte ich es war sehr hart alles und da ging es mir wirklich dreckig. Und wer zuerst gesehen hat, natürlich meine Frau, weil es irgendwann in meinem Gesicht rüberkam. Ich habe es zwar versucht, so gut wie möglich zu überspielen, aber du kannst es nicht. Der Zustand von unserem Psalmschreiber ist, sein Gesicht braucht Heil. Sein Angesicht braucht Heil. Also es ist sein Angesicht, sein Gesicht spiegelt wieder seine Niedergeschlagenheit. Dann in Vers 3 spricht er davon, er sagt, wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Das sieht so aus, als ob er nicht in der Lage ist, vor Gottes Angesicht zu kommen. Als ob nicht die Möglichkeit besteht, dass er Gott anbeten kann oder zu Gott reinkommen kann. Oft ist das der Fall aufgrund unseres Zustandes. Aber das ist eigentlich nicht, das ist zwar hier ist es vielleicht der Zustand, der gerade in dem Moment besteht. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, weil ich kann vorher, bevor es mir richtig dreckig geht, muss ich schon die Entscheidung treffen, dass ich meinen Zweck, den ich habe, dass ich den Gott mir gegeben hat, wie Gott mich geschaffen hat, dass ich das ausübe, dass ich diese Lehre fülle, diese gegebene Lehre fülle, damit Gott anzubeten. Aber oft ist es so, dass wir nicht können, dass wir nicht vor dem Angesicht Gottes, wie es hier steht, erscheinen können. Der Psalmschreiber kann das gerade in diesem Moment nicht. Er kann nicht zu Gott eintreten. Das ist sein Zustand. Dann sehen wir, dass er sich in dem Text, sehen wir, dass er sich sorgt über seinen derzeitigen Zustand. Er sorgt sich über die Zukunft. Er hat Sorgen. Er hat ganz sicher Sorgen. Warum hast du mich vergessen? Vers 10. Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch meinen Feind? Er hat Sorgen. Er hat Feinde, die gegen ihn stehen. Dann sehen wir weiter, dass seine Art von Depression schon wirklich tief ist. Also wirklich nicht nur oberflächlich ist, sondern sehr, sehr tief ist. Und das sehen wir in Vers 3. Das heißt, da meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht. Wenn hier steht, meine Tränen sind mein Brot geworden, dann heißt es nicht, dass er seine Tränen aufgesammelt hat und die getrunken hat oder versucht hat zu essen. Er hat keinen Hunger mehr gehabt über seine Probleme, über in seinen Depressionen. Er ist in diesem Zustand von so depressiv, so niedergeschlagen, dass er nicht in der Lage ist zu essen. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Und das ist ein bestehender Fakt. Wenn wir kämpfen, wenn wir wirklich niedergeschlagen sind, dann haben wir keinen Appetit mehr. Dann vergeht unser Appetit. Das ist der Zustand. Einfach nur ein paar Punkte aus dem Zustand, den wir hier aus dem Text raus lesen können, von unserem Psalmschreiber, in dem er sich befindet. Ein sehr trauriger Zustand. Gründe für diesen Zustand. Ich will sehr pauschal dran gehen an die Gründe. Vielleicht, also gewisse Sachen sehen wir jetzt nicht unbedingt in dem Text, den ich jetzt anspreche, aber die sind wichtig und sind grundlegend. Die verstehen mir auch alle, sobald ich sie sage. Gründe für diesen Zustand. Gründe für so einen Zustand, in dem der Psalmschreiber sich befindet. Gründe für diesen Zustand, in dem der Psalmschreiber sich derzeit befindet, können sein, oder eines der grundsätzlichen Gründe, der sehr oft der Fall ist für Menschen, die Depressionen und mit Niedergeschlagenheit kämpfen, ist sehr oft das Temperament. Fragt vielleicht der eine oder andere, ja, warum denn Temperament? Gott hat uns doch alle errettet und wir haben doch alle die gute Botschaft und wir sind doch alles Gotteskinder. Warum das Temperament? Warum das? Wir sind doch alles Gotteskinder. Aber Gott hat uns geschaffen. Psalm 139, da sehen wir drin, dass Gott uns gemacht hat. Er hat uns geformt im Mutterleib. Jeden Einzelnen, so ist es da ausgedrückt. Sehr individuell. Gott hat uns geformt. Gott hat dich geschaffen, genau wie du bist. Mit deiner Art, mit deinem Temperament. Diese verschiedenen Charaktereigenschaften, die wir haben, die zeichnen uns aus. Die machen uns unterschiedlich voneinander. Keiner ist wie der andere. Und genauso wie wir auch unterschiedlich sind, wir könnten jetzt grob mal zwei Gruppen, wir haben introvertiert und wir haben extrovertiert. Introvertiert, die Leute, die mehr in sich gewandt sind und die mehr immer wieder an sich denken. Die, wenn irgendwas gewesen ist, dann denken sie nachher nochmal drüber nach. Und auch wenn es vorbei ist, dann habe ich das wirklich richtig gemacht. Ich glaube nicht, das war nicht so gut. Und denken immer wieder, sind immer wieder, kreisen sich um ein Problem. Das ist nicht grundsätzlich schlecht. Es wird dann schlecht, wenn es nicht aufhört. Und wenn dann einfach irgendwann Stopp gesagt wird. Aber es ist eine andere Art von Temperament. Extrovertiert, der geht einfach und da ist, manche würden mich mehr so bezeichnen. Das war auch, deshalb habe ich an einer Stelle auch keinen Zivildienstplatz bekommen, wo ich gerne hingewollt hätte. Ich habe mich dann so extrovertiert genannt. Aber genauso wie Gott uns unterschiedlich gemacht hat, ich habe jetzt einfach nur zwei Gruppen genannt, aber ihr denkt mit Sicherheit jetzt an viele verschiedene Persönlichkeiten und habt mit Sicherheit auch verschiedene Dinge vor Augen. Aber genauso wie Gott uns auch unterschiedlich geschafft hat, kämpfen wir auch genauso mit unterschiedlichen Bereichen. Wir können, es ist nicht möglich, ein Pauschalbuch zu schreiben und zu sagen, okay, das ist die Lösung. Du brauchst nicht mehr mit langem Gesicht rumzurennen. Du brauchst nicht mehr lila geschlagen zu sein. Du brauchst keine Depression mehr zu haben. Weil du brauchst nur das, das und das und das zu machen. Und dann passt's. Das geht nicht. Das ist nicht möglich, weil wir unterschiedlich sind. Und dementsprechend kämpfen wir mit ganz unterschiedlichen Dingen. Sehr wichtig dabei ist zu verstehen, wer wir sind, was unsere Schwächen und was unsere Stärken sind. Wir wissen das, wenn wir ein bisschen über uns selbst nachdenken, wenn wir uns beobachten. Was sind die Dinge, mit denen wir kämpfen? Was sind die Dinge, wo wir richtig stark sind? Introvertierte Leute, die viel nachdenken, die immer wieder fragen, ob das wirklich so richtig war. Und, ja, das sind Leute, die wirklich eher in die Tendenz haben, in Depressionen zu fallen. Das ist so. Das ist vollkommen, da müssen wir gar nicht groß drum herum reden. Aber was müssen diese Leute dann im Einzelnen tun? Sich das bewusst machen. Sich wissen, okay, ich bin introvertiert. Ich habe in dem Bereich ein Problem. Ich muss an irgendeinem Punkt radikal sagen, jetzt hör auf, darüber nachzudenken, weil es ist vorbei. Und weiterzugehen. Natürlich ist hier, wie ich am Anfang gesprochen habe, die Ehrlichkeit. Es geht, natürlich muss ich ja absolut ehrlich sein. Wenn ich nicht ehrlich mit mir bin, dann komme ich nicht weit. Und wenn ich auch jemanden habe, der mir seelsorgerlich helfen soll und ich nicht ehrlich bin, dann komme ich nicht weit. Die Ehrlichkeit ist da sehr grundlegend. Aber ich muss verstehen, ich muss lernen, ich muss mich kennenlernen. Ich muss wissen, wer bin ich, was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken. Und muss die annehmen, als von Gott gemacht. Gott hat mich so gemacht. Das ist was sehr, sehr Wichtiges. Wenn wir nicht annehmen können, dass Gott uns auch mit den Schwächen, die wir haben, gemacht hat, Und wenn wir da weitergehen und damit kämpfen, dann ist es so, dass wir an irgendeinem Punkt kommen, wo wir sagen das vielleicht nicht so Wort für Wort, aber in gewisser Weise sagen wir, Gott, das ist nicht fair, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Und Gott, du bist eigentlich nicht wirklich gut. Aber Gott hat uns gemacht, wie wir sind, mit den Stärken und mit den Schwächen. Und wir haben sie alle. Wir haben Stärken und wir haben Schwächen. Und es ist sehr wichtig, dass wir lernen, diese Stärken und diese Schwächen von Gott anzunehmen, mit denen er uns geschaffen hat. Wir müssen nicht Schwächen, die Teil sind von unserer Persönlichkeit, ich rede hier nicht von Sünde, sondern einfach, wo wir einfach aus unserer Persönlichkeit her schwach sind, Charaktereigenschaften, wo wir eher fallen. Ja? Da müssen wir einfach mit umgehen, das von Gott annehmen und dann unter Leitung seines Geistes, mit Maßstab des Wortes, damit umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil je mehr wir uns kennenlernen mit unseren Schwächen, unseren Stärken, desto besser können wir uns mit denen auseinandersetzen und desto besser können wir uns sie kontrollieren. Beispiel: David war ein sehr, sehr starker Leiter. David hat das gelernt, wo er bei den Schafen war. Und ein Leiter hat, also ich stelle immer wieder fest, wenn Menschen große Leiter sind, dann haben sie sehr viel, dann haben sie so gewisse Sachen gemeinsam. Und das sind, sie sehen sehr, sehr viele Dinge. Ja, sie sind, wenn sie aktiv sind, also ihren Job, wenn sie den ausüben, dann sehen sie sehr oft schon, das könnte ein Problem geben und da ist ein Dienst, der zu machen ist, das wäre noch besser zu machen. Und die haben sehr, sehr viel Gedanken. Pastoren, die solche guten, solche großen, mehr, ich sage einfach mal große Leiter sind, die sind auch oft so Anfänger von Dingen. So Starter von, ich kenne zum Beispiel meinen Pastor Jack Hibbs in Chino Hills. Er ist so jemand, der alles schon mal gemacht hat irgendwie. Und auch nicht unbedingt schlecht. Ja, der hat alles, gut, bis auf Singen, da ist er jetzt nicht so der Begabteste. Aber er hat alles irgendwie, und er hat auch Vorstellungen, aber dann hat er Vorstellungen von Worship, die auch sehr, sehr gut sind, sehr geistig, sehr gut und auch sehr durchdacht sind. Und ist dann auch in der Lage, sehr schnell Dinge zu erfassen und sehr schnell Lösungen zu bringen. Genau wie David auch. Das ist eine Auszeichnung von jemandem, der ein großer Leiter ist. Von dem Gott auch, dem Gott diese Fähigkeiten gegeben hat und Gott auch will, dass er diese Fähigkeiten einsetzt. Ja? David war so jemand. Aber genau diese Fähigkeiten haben David zu Fall gebracht, wenn wir an Bathseba denken. Überlegt euch mal, ich glaube beim letzten Mal, wo ich hier war, habe ich darüber gesprochen. Der Fall, den David hatte mit Bathseba, wenn man sich im Einzelnen David anschaut, hat David angefangen, an alle möglichen Einzelheiten zu denken. Okay, was ist der nächste Schritt? Was kann ich jetzt machen? Er hat das alles geplant, so dass es bloß nicht rauskommt. Und nicht dumm. Man kann nicht sagen, dass es dumm war, auf gar keinen Fall. Er hat diese Fähigkeiten, seine Art, seine Charaktereigenschaften, die er hatte, seine Stärken, waren aber gleichzeitig auch seine Schwächen. Wenn sie nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes ausgeübt wurden. Und genauso können so unsere Stärken auch Schwächen sein, wenn sie nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes ausgeübt werden und ausgeführt werden. Ein weiterer Punkt, Grund für so einen Zustand, so einen depressiven Zustand. Wir mögen vielleicht sagen, ja, das ist doch logisch, aber ich finde das sehr, sehr wichtig zu erwähnen, das ist unser körperlicher Zustand. Der erste Punkt war Temperament, wir haben verschiedenes Temperament. Aber unser körperlicher Zustand. Wenn wir schwach sind, wenn wir müde sind, dann sind wir offensichtlich viel verletzbarer. Dann greifen uns Dinge viel, viel eher an. Dann fallen wir vielleicht viel, viel eher in Depressionen oder in Niedergeschlagenheit. Natürlich ist Temperament und der körperliche Zustand hängt oft zusammen. Das ist logisch. Aber manchmal hängt das eine vom anderen ab. Aber ein Grund für einen niedergeschlagenen Zustand, wie wir hier den Psalmschreiber sehen, wo er drin ist, ist wahrscheinlich auch sein körperlicher Zustand. Er schreibt da jetzt nicht so viel darüber. Er schreibt zur Urflut, ruft der Urflut beim Brausen deiner Wassergüsse zu, beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hergegangen. Vielleicht drückt er das da drin aus. Das ist ihm körperlich. Ich glaube, wenn eine Menge Wogen und Wellen über mich drüber gehen, dann bin ich nicht mehr so fit. Ich weiß damals noch, wenn wir in Griechenland am Strand waren und die Wellen so richtig hoch waren. Und ich weiß noch, da war ich relativ ein kleiner Stöpkes, da war ich schnell müde. Hat zwar unheimlich Laune gemacht, in die Wellen sich reinzuwerfen und dann wieder am Strand gerollt zu werden. Aber ich war müde danach. Und vielleicht drückt das der Psalmschreiber hier aus. Aber auch unabhängig, ob das hier drin steht. Beschreibt in Vers 10, beschreibt davon Bedrückung. Ich bin bedrückt durch den Feind. Aber unser körperlicher Zustand ist sehr oft ein Grund für Niedergeschlagenheit, für Depression. Auch ein weiterer Grund, so niedergeschlagen zu sein oder schwach zu sein, auch körperlich schwach zu sein, ist oft nach einem großen Erfolg. Ist nachdem wir was geschafft haben. Weil dann sind wir müde. Dann sind wir ausgelaugt. Und dann sind wir wiederum schwach. Aber sehr oft ist nach einem großen, auch nach einem großen geistlichen Erfolg, es ist sehr oft so, dass wir dann sehr verletzbar sind. Und dass dann, ja, sehr oft eine Möglichkeit sein kann, dass wir dann wieder in so eine Spirale nach unten reinfallen. Ein weiterer Grund, wir haben jetzt Temperament, körperlicher Zustand, ein weiterer Grund für Niedergeschlagenheit oder für, kann sein, oder Depression kann sein, ist möglich, ist Satan unser Feind. Natürlich. Satan nutzt sehr oft unsere Temperamente und bringt irgendwelche Versuchungen in unser Leben, wo wir dann wieder fallen mit unseren Stärken oder wo wir fallen mit unseren Schwächen. Satan, wir müssen verstehen, wenn wir angenommen haben, dass Christus für uns gestorben ist, wenn wir das bewusst gemacht haben, ausgesprochen haben, dann sind wir Gottes Kind. Dann kann uns nichts aus seiner Hand reißen. Und jetzt geht es darum, dass wir dann ein siegreiches Leben leben, um ein Zeugnis für andere zu sein. Jetzt ist Satan da und er sagt, das will ich nicht. Du bist Christ, daran kann ich nichts mehr ändern. Aber ich will wenigstens daran ändern, dass du siegreich bist und dass du glücklich bist und dass du erfolgreich bist. Und deshalb wird Satan versuchen, uns depressiv zu machen. Er wird versuchen, uns runterzubringen. Das ist ein primäres Ziel von Satan, damit wir nicht fruchtbar sind. Aber noch ein viel größeres Problem als alle, die ich gerade genannt habe. Noch größeres Problem als Satan. Ist das Problem von Unglauben. Ich glaube, das ist einer der größten Auslöser, dass wir in so einen Zustand geraten. Weil wir anfangen, mehr auf den Teufel zu hören, als auf Gott. Wir fangen mehr auf irgendwelche Lügen zu hören, als auf Gott und seine Versprechen und sein Wort und das, was er uns sagt. Wir glauben Gott so oft nicht. Ich habe das mit Sicherheit auch schon mal hier zitiert. So oft war ich mittlerweile schon hier. Psalm 47, 11. Psalm 46, 11, Entschuldigung. Lasst ab oder seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Ja, 46, 11. Seid stille und wisse, dass ich Gott bin. Wenn wir das wissen würden und das mehr glauben würden, dass er Gott ist, das Wort, was hier verwandt ist im Hebräischen, ist das Wort Elohim. Elohim, das Wort, was in 1. Mose 1, wo es direkt von der Dreieinigkeit schon spricht. Ja? Sei stille und wisse, dass ich Gott Vater bin, der alles gemacht hat, der Schöpfer von allem ist, der dich geschaffen hat, der absolut souveräne, allmächtige, über den wir eben gesungen haben. Wisse, dass ich Gott Vater bin. Wisse gleichzeitig, dass ich Gott Sohn bin. Der Sohn, der alles für dich gegeben hat. Aus Liebe. Der alles für dich bezahlt hat, aus Liebe. Deshalb finde ich diesen Film von Mel Gibson so gut. Die Passion Jesu Christi. Auch wenn es sehr hart ist. Aber dann kauft es euch vielleicht später als Film oder so, dann könnt ihr immer dann auf Pause drücken, wenn es zu heftig wird. Aber der stellt so drastisch und so wortgetreu dar, was Christus durchgemacht hat, um uns Leben zu geben. Sei stille und wisse, dass ich Gott Sohn bin. Aber zur selben Zeit sei stille und wisse, dass ich Gott Heiliger Geist bin, der in dir lebt, mit dem du versiegelt bist auf den Tag der Erlösung hin. Epheser 4,30. Der Heilige Geist, der in dir drin ist, sei stille und wisse, dass ich Gott bin, dass ich Elohim bin. Und das, wenn wir das glauben würden, mehr, wird sich wie viel verändern. Jetzt will ich in den letzten 2 Minuten noch an die Behandlung und die Lösung der Situation kommen. Wir haben also jetzt den Zustand, Gründe des Zustands und jetzt die Behandlung und Lösung dieser Situation. Ganz Wichtiges. Der Psalmist, er tut etwas. Er tut etwas. Er sagt nicht, mir geht es dreckig und meine Feinde sind, wie schreibt das hier, Mord in meinen Gebeinen und mir geht's eklig und ich bin am Ende und ich bin fertig und liegt zurück oder liegt am Boden und ist zerschlagen. Er tut es nicht. Er tut etwas. Also er liegt nicht um und tut nichts, sondern er tut etwas. Was tut er? Was tut er? Er redet zu sich selbst. Er redet zu sich selbst. Und hier geht es nicht darum, um jemanden, der in seiner Depression drin ist und dann sagt, Mist, wie schlecht, oh Mist, was habe ich für einen Schrott gemacht? Oh nein, und was ist das alles so doof und das Problem? Und davon rede ich nicht. Er redet zu sich selbst. Lass uns mal anschauen. Er redet 3 Mal in diesem zwei Psalmen, sagt er 3 Mal dasselbe in 3 Versen. Und das ist auch so die Hauptaussage. Und da will ich jetzt den Rest drauf verschwenden. Der Zeit drauf verschwenden oder anwenden. Vers 6. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihn noch preisen. Für das Heil seines Angesichts. Er redet zu sich selbst. Und er macht hier was ganz Wichtiges. Er lässt nicht zu, das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber passt auf. Er lässt nicht zu, dass sein Selbst zu ihm redet, sondern er redet zu seinem Selbst. Er lässt nicht zu, dass seine Seele ihm sagt, dir geht's aber heute dreckig. Boah, hast du eine schlechte Nacht gehabt und heute der Tag wird so oder so nur Mist. Und du schaffst heute mal wieder nichts. Und ach, guck dir nur mal die Umstände an. Der Psalmschreiber sagt, du bist jetzt ruhig. Er redet zu seiner Seele. Er redet zu sich selber. Er befiehlt seiner Seele. Das ist der Imperativ, der hier benutzt wird. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott. Diese Verse und diese Aussage und diese Handlung, die dieser Psalmist hier tut, ist meiner Meinung nach einer der grundlegendsten und wichtigsten Sachen für ein siegreiches Christenleben. Wo ich das gelesen habe in diesem Buch, wo mir das so deutlich geworden ist, habe ich gedacht, weißt du was? Boah, was für eine Wahrheit! Was für eine verändernde Wahrheit, wenn wir hergehen würden und würden in Situationen, egal welche, ob es jetzt um Depression geht oder ob es um Anfechtung geht, wenn in uns alles danach brüllt, weißt du was, tu doch das und das, ist doch nicht so schlimm. Und wenn ich dann zu mir rede und sage, oh nein, ich werde nicht. Das hat sehr, sehr viel mit Disziplin zu tun. Aber 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstüberwindung oder der Zucht oder der Disziplin. Wir haben den Heiligen Geist, der ein Geist der Disziplin ist. Und wenn wir in diesem Bereich siegreich sein wollen, dann können wir das tun, wenn wir uns kennengelernt haben, wissen, wer wir sind, verstehen, dass wir dazu geschaffen sind, Gott die Ehre zu geben, verstehen unsere Stärken und unsere Schwächen, wie Gott uns geschaffen hat. Und wenn wir dann erlauben, dass, oder wenn wir dann sagen, wir erlauben nicht, dass irgendwelche Dinge uns beeinflussen, ob das unsere Gefühle sind, ob das die Umstände sind oder sonst was, sondern wir werden sagen, Herr, gib du mir die Kraft, damit ich jetzt meiner Seele sagen kann, gib du mir jetzt durch deinen Geist diese Disziplin, damit ich jetzt den Unterschied machen kann. Wir können einen Unterschied machen, die Welt nicht. Wenn du Christus nicht hast, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, bist du nicht in der Lage, Nein zu sagen zur Anfechtung. Weil, warum? Wozu denn? Du hast ja gar nicht die Kraft. Weil du hast ja gar keinen Sinn. Und du hast auch gar keinen Grund. Weil es ist ja gut. Dein Fleisch will es. Und die Welt will es auch. Und Satan will auch, dass du es machst. Also spricht alles dafür. Aber sobald ich den Heiligen Geist habe, habe ich einen Grund. Paulus spricht davon in Römer 6, 7 und 8, habt ihr ja gehört. Der Günther hat ja mit euch Römer schon durchgemacht. Wo mehr oder minder Paulus in eine Art schizophrene Person sich verwandelt und redet davon zwei verschiedenen Ichs. Aber genau das tut der Psalmschreiber hier auch. Er sagt, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Oder bist verzagt in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das angesichts meines Heils. Ich glaube, dass das Problem von, ich nenne das jetzt einfach mal geistliche Depression, von Niedergeschlagenheit unter Christen, von Unglücklichsein unter Christen, von nicht siegreichem Leben unter Christen, hauptsächlich daran liegt, dass wir nicht die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen, dass wir uns gehen lassen, weil uns immer nur so ein heile Welt-Evangelium verkündet wird, weil wir immer nur denken, hey, ich bin ja jetzt Christ, ist ja alles jetzt gut. Aber wir werden bezeichnet als Kämpfer und als Krieger. Und dass wir uns, egal in welcher Situation wir uns befinden, dass wir uns nicht zurücklehnen können und sagen können, preis den Herrn, dass ich errettet bin. Halleluja, ich gehe ja in den Himmel und jetzt wird alles gut. Als das Volk Israel in das verheißene Land kam, das verheißene Land wird oft dargestellt als der Himmel, aber das ist nicht wahr. Das verheißene Land ist das Leben in den Versprechungen Gottes, die sich auf unser Christenleben beziehen. Ab dem Zeitpunkt durch den Jordan, das ist übrigens auch das Bild. Jehoshua, hebräisch für Jesus, griechisch, ist durch den Jordan unten durchgegangen. Jordan steht für Tod. Wir folgen Jesus durch seinen Tod, um in das verheißene Land zu kommen. Dann in dem verheißenen Land. Was passiert da? Das ist das Land, wo Milch und Honig fließt, jawohl. Aber es sind Kämpfe auszuführen. Wir müssen kämpfen, um das in Besitz zu nehmen. Wir können Gottes Versprechen in Besitz nehmen. Die stehen für uns da. Gott hat uns alles versprochen. So oft ist es so, dass wir oft denken, Gott, wir denken an Gott als so ein abstrakter weit weg. Und wenn ich bete, dann, Herr, hilf mir jetzt, das zu tun. Und dann versuche ich, so ein bisschen persönlich zu sein. Aber wie oft ist es so, dass wir Gott gar nicht als so persönlich sehen und als so direkt da für uns, als so direkt neben uns, als der, der da ist. Aber er ist das. Und Gott ist so reell, dass er sogar die Sonnenblume, die du siehst, Oder das, ich weiß nicht, der Löwenzahn, der durch den Teer hochgekommen ist, auf der Straße, den du siehst und sagst, Mensch, ist der schön. Gott, den hast du echt schön gemacht. Und dann kommt der LKW und fährt drüber weg. Ich glaube, dass Gott das wollte, dass du den siehst. Dass das kleinste Detail, was dir passiert, Gott in seiner Hand vorbereitet hat für dich. Das glaube ich, weil sein Wort das sagt. Das heißt aber Bewusstsein und Bewusstmachen darüber, Gott ist permanent immer da. Er ist die ganze Zeit da mit mir. Das ist ein aktives, und hey, die ganze, mir ist das letztens so aufgefallen, dass ich echt eine engere Beziehung, also von meiner Seite eine engere Beziehung hatte als zu Gott, zu meiner Frau als zu Gott. Jedenfalls fühlte ich mich so und habe mich auch so verhalten. Ja, meine Frau sehe ich ja immer und da kann ich ja immer wieder mit sprechen. Und mit Gott, da bete ich ja dann, wenn ich dann mal bete und lese dann meine Bibel. Aber dass Gott ja ganz anders mit uns umgehen will. Und ich denke, das größte Problem in der Christenheit mit in dem Bereich von Depressionen ist, dass wir so beschäftigt sind mit uns selbst und so involviert sind mit uns selbst. Dass wir nicht dazu in der Lage sind, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Und das kann ich, wenn ich diese Versprechen, die er mir gegeben hat, durch die Kraft seines Geistes in Besitz nehme. Denn ich habe einen Geist der Disziplin. Wir können durch den Heiligen Geist Disziplin lernen. Wir können durch den Heiligen Geist vielleicht Sünde, die in unserem Leben ist, vielleicht Gewohnheitssünde, vielleicht mit unserem Temperament, wenn wir immer wieder Fassung verlieren. Wir können das unter Kontrolle kriegen. Durch seinen Geist. Es ist möglich. Wir brauchen da keinen Seelsorger, wir brauchen da nichts für. Sein Geist und sein Wort ist das, was wir brauchen. Dafür sind wir geschaffen, ihm dadurch die Ehre zu geben. Vater, danke für dein Wort. Danke für Menschen wie dieser Psalmschreiber, die Söhne Korachs, wer auch immer die waren. Herr, die uns so ein Vorbild darin sind, Herr, sich nicht von ihren Gefühlen und Umständen leiten zu lassen, sondern sie durch deinen Geist zu bestimmen. Ja, und ich glaube, dass wir das können. Ich glaube, dass du das kannst durch uns, Herr. Weil du willst, dass wir ein solches siegreiches Leben führen. Menschen wie Elia, Herr, die wirklich introvertiert waren. Herr, die größten Erlebnisse mit dir hatten und im nächsten Moment sind sie weggerannt und haben sich in der Wüste versteckt, nur weil jemand Buh gesagt hat. Herr, wir sehen in der Bibel so viele Menschen, die kämpfen mit Depressionen. Paulus. Korinther schreibt, wie er zu Tode verzagt ist. Er war kurz davor, Selbstmord zu begehen, so depressiv war er. Und doch hat er gesagt, und in dieser Situation werde ich Gott preisen durch wegen seiner Größe. Herr, weil er auf dich geschaut hat, weil er dir die Ehre gegeben hat. Herr, lass das Realität werden bei uns und Herr, bei uns Christen in Deutschland. Wir haben die beste Botschaft. Wir haben die Freiheit. Wir haben diesen Frieden. Herr, erfülle uns damit. Salbe uns, Herr. Wir haben dich lieb, Jesus. Amen.